Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 3. November 2014 zum Thema Metacode, die Neuprogrammierung des genetischen Codes. Zu Gast ist Markus Schmidt, Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Dann gehen wir es an, oder? Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass so viele gekommen sind zu unserem doch etwas möglicherweise sperrigen Thema, das aber, denke ich, zu den interessantesten zählt, die Wissenschaft zu bieten hat. Bevor wir in medias res gehen, wie immer ein bisschen die Durchsagen. Sie wissen, der Kepler Salon, Damen und Herren, ist eine private Geschichte, ein Verein, der von Sponsoren und Unterstützung der öffentlichen Hand lebt, aber auch von der Unterstützung von den Freunden des Kepler Salons. Ein solcher können auch Sie werden, um das zu tun. Gäbe es ein Anmeldeformular dafür, für diese Unterstützung, ist in der letzten Seite im Quartalsprogramm zu finden. Zudem darf ich herzlich bewerben unseren Barbetrieb, der vom Wirt im Graben gesponsert wird. Die Monika hinten an der Bar ist gerne bereit, auch während des Kepler Salons das eine oder andere Getränk zu reichen, wenn Sie sich leise zu ihr bewegen. Noch kurz Durchsage zu unserer Diskussion. Wir reichen im Anschluss dann Mikrofone. Geben Sie mir, wenn Sie etwas sagen, anmerken oder fragen wollen, ein Zeichen mit der Hand. Ich dirigiere dann unsere bezaubernden Assistenten. Und sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Wenn Sie es nicht tun, haben wir Ihre Aussage nicht auf Band und damit auch nicht auf unserer Website, wo es aber hingehört. Mein Name ist Klaus Buttinger. Ich bin Wissenschaftsredakteur bei Novoösterreichischen Nachrichten und ich freue mich heute ungemein, Markus Schmidt hier bei uns zu haben. Willkommen beim Kepler Salon.
Danke.
Kurz zum Hintergrund von Markus Schmidt. Er ist Biologe, Techniker, Ökologe. Er ist in Wien geboren und seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Forschung der gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Biotechnologien, insbesondere der synthetischen Biologie und in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst. Er unterstützt mehrere Bioethikkommissionen in Deutschland, auch in der Europäischen Kommission. Derzeit ist er Mitglied der Arbeitsgruppe zur synthetischen Biologie des Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. Schöner Satz, abgekürzt Senior, sag ich es richtig? Senior, ja. Der Europäischen Kommission. Also an ganz, ganz vielen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Schnittpunkten beheimatet. Markus Schmidt, bitte um die einführenden Worte.
Danke. Also danke für die Einladung zum Kepler Salon. Ich habe mir gedacht, ich erzähle halt was über eines unserer Projekte mit dem Namen Metacode. Da geht es auch um die synthetische Biologie, wie schon angesprochen. Und es ist ein europäisches Projekt mit verschiedenen Partnern. Wir in Österreich beschäftigen uns mit den gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Auswirkungen der synthetischen Biologie und im ganz speziellen der Auswirkungen, die dieses Projekt verursachen könnte. Das heißt, ich möchte zunächst einmal eine Einführung geben in das Projekt, was da so geplant ist, was die Ziele sind in diesem Forschungsprojekt und dann ein paar von den, sagen wir, weiterführenden, ja, Sicherheits- und gesellschaftlichen Themen ansprechen. Sie wissen vielleicht, die Europäische Kommission fördert Projekte von wissenschaftlichen Teams aus ganz Europa. Da geht es darum, dass Europa auch ein bisschen näher zusammenwächst. Natürlich haben wir in Österreich das Bundesministerium für Forschung finanziert, wissenschaftliche Forschung, der FWF, das ist ein österreichischer Wissenschaftsfonds, finanziert Forschung österreichischer Wissenschaftler. Aber hier ist eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb von Europas zu finanzieren, geht nur auf einer europäischen Ebene. Und das ist dieses Projekt ist so ein Beispiel. Da haben wir das Projekt wird geleitet von einem Team aus Berlin, von der TU Berlin, dann ist die ETH Zürich dabei, eine Gruppe aus Regensburg, dann haben wir noch Holländer aus Gröningen, also eine bunte Gruppe aus ganz Europa, wo die Besten aus jedem Bereich da beisammen sind. Und das Ziel von diesem Projekt ist im Prinzip das, was wir momentan wissen, über das Leben, über die Biologie, wie Leben funktioniert, ein bisschen weiter zu tragen, neue Erkenntnisse zu sammeln und die auch umzusetzen. Vielleicht noch zum Begriff synthetische Biologie, ist ein bisschen ein eigenartiges Wort. Ja. Synthetik und Biologie passt eigentlich nicht wirklich zusammen. Der Ursprung von diesem Wort ist schon etwas älter, genau 100 Jahre, nämlich 1910 hat ein französischer Forscher mit dem Namen Stéphane Le Duc versucht herauszufinden, was Leben ist, was es unterscheidet von nicht belebter Materie. Und sein Zugang war, herauszufinden, was da passiert an der Schnittstelle zwischen dem Lebendigen und dem Nichtlebendigen. Und damals waren Kristalle, das war der letzte Schrei, die Wachstumsprozesse von Kristallen zu beobachten, wenn ja auch ein Wachstumsprozess entsteht. Und Wachstum war damals irgendwo auch ein Synonym für Leben. Also hat man gedacht, wenn man das Wachstum von Kristallen versteht, versteht man irgendwo auch das Leben. Also er hat versucht, so anorganische, nicht lebende Prozesse heranzuziehen und aus diesen dann so die Ursprünge des Lebens nachzuvollziehen. Ja? Das war so 100 Jahre her, hat den Begriff Biologie Synthetik geprägt. Also wie man diese Komponenten, diese Prinzipien dann nicht nur erkennt und analysiert, sondern auch einsetzt in einer Ingenieurstechnik. In der Physik hat man die verschiedenen Stadien der Wissenschaft schon vollzogen. Also es beginnt immer mit einer Beobachtung, geht dann weiter zu einer Analyse. Also beispielsweise, wenn man sitzt unter einem Apfelbaum, der Apfel fällt runter, man beobachtet es und wundert sich einmal, wieso der da runterfliegt. Ja? Also normalerweise wundert man sich nicht, aber ein Philosoph wundert sich, ein Wissenschaftler wundert sich auch oft, versucht herauszufinden, wieso fällt der und nach welchen Gesetzmäßigkeiten fällt der Apfel hinunter. Wird immer schneller, wie viel schneller, wie viel wird er beschleunigt? Und dann gibt es die Analyse, man beschreibt, wie die Natur funktioniert. Und im dritten Schritt, das ist der Schritt der Synthese, möchte man diese Erkenntnisse dann umsetzen in einer Art und Weise, wie man es gerne möchte. Man möchte ein Auto bauen, eine Brücke oder ein Katapult, was auch immer. Und dazu braucht man eben auch wieder Gravitationsgesetze und muss diese Analyse dann verwenden, Produkte, um Maschinen und so weiter herzustellen. Also der letzte Schritt ist dann die Anwendung dieser Erkenntnis hinsichtlich der Herstellung von Produkten. In der Physik ist das schon passiert, in der Chemie auch. Also man hat herausgefunden, dass die Luft aus einer Substanz besteht, dass Stickstoff und Sauerstoff, wenn man das auftrennt, wie die Moleküle und Atome da zusammengesetzt sind und ist dann auch schon vor mehreren Jahrzehnten dazu gekommen, neue Substanzen, neue Moleküle zu entwickeln, die so in der Natur nicht vorkommen. Man baut also aus Atomen Moleküle zusammen, also eine synthetische Chemie. Synthese heißt immer auch zusammensetzen, ne? Die Analyse, das Zerlegen und Analysieren sozusagen und die Synthese zusammenfügen. Und jetzt, deswegen, nach der Physik, der Chemie, ist jetzt die Biologie dran. Das als dritte, als komplexere Hauptwissenschaft, Biologie, die Lehre vom Leben. Da hat man auch beobachtet, wie Lebensprozesse funktionieren. Sie analysiert, die Evolution, Vorgänge in der Zelle, Stoffwechselwege und so weiter. Und jetzt möchte man den letzten Schritt eben gehen und biologische Systeme selbst entwickeln, designen und produzieren. Das klingt einmal ziemlich arrogant und man würde sich denken, na, das würde nie funktionieren, man kann doch nicht das Leben sagen, erschaffen, das geht doch nicht. In dem Sinne geht auch nicht, aber man möchte so kleine Schritte machen und bestehende Lebensformen so verändern, dass die Dinge tun, produzieren, sich so verhalten, wie man das eben gerne möchte. Und im Prinzip geht diese Reise, der Versuch, die Natur in den Griff zu bekommen, schon weit zurück, sicherlich bis in die neolithische Evolution vor ungefähr 10.000 Jahren, wo man begonnen hat, wilde Pflanzen zu domestizieren, damit sie Eigenschaften haben, die günstig sind für den Menschen. Beispielsweise, dass das Samenkorn von einem Gras nicht herabfällt, wenn es reif ist. Normalerweise bricht das ab und damit es mit die nächste Generation wieder sprießen kann, sondern damit die am Stängel oben bleibt. Das ist eine Mutation, das ist nur ein Gen, was da natürlich verändert worden ist durch Mutation. Das wurde damals von einem pfiffigen Neubauern sozusagen entdeckt, wird das dann genommen und noch diesen Samen dann wieder ausgebracht und plötzlich hatte man eine neue Sorte sozusagen von Pflanzen, die man leichter ernten konnte. Also da war schon die Idee, ich forme mich in die Natur nach meinem Willen. Noch mit sehr primitiven Methoden sozusagen, aber doch erfolgreich. Später kam noch die Viehhaltung dazu, die Domestizierung der Tiere. Also jeder Hund ist ein Produkt von zig hunderten Generationen an Veränderungen und Selektion, die Menschen gemacht ist. Ja. Also auch der Mais, so wie wir ihn heute kennen, Oberösterreich ist auch ein Maisanbaugebiet. Wenn man das einem mexikanischen Ureinwohner von vor 10.000 Jahren gezeigt hätte, der wäre wahrscheinlich schreiend davon gelaufen oder hat sich gefreut, ich weiß nicht. Jedenfalls der ursprüngliche Mais, das war ein Gras, also ein Gebüsch, wo vielleicht ein paar Körner drauf waren. Und den Mais, so wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich eine, wenn Sie so wollen, eine Supermutante im Vergleich zu damals. Aber alles durch natürliche, aus natürlicher Zucht und Selektion entstanden. Mittlerweile ist aber der Druck, sagen wir mal, der ökonomische Druck relativ hoch, dass man relativ schnell neue Dinge produzieren möchte. Einerseits ist es der ökonomische Druck, andererseits auch ein ökologischer Druck. Natürlich, die Verwendung der fossilen Ressourcen steigt rasant an. Unser Lebensstil ist nicht nachhaltig. Man möchte das auf eine nachhaltige Basis stellen. Dazu braucht man natürlich auch irgendwo auch das biologische Material, um hier nachhaltig und umweltfreundlich im weitesten Sinne zu produzieren. Und das ist ein zweiter Grund, warum man sich jetzt der Biologie widmet, im Großen und Ganzen. Ja, und seit den 1970er Jahren hat man dann begonnen zu verstehen, wie Gene funktionieren und wie Gene Proteine erzeugen, die dann wieder verantwortlich sind für den Stoffwechsel und so weiter. Man hat dann begonnen, in einem Word-Programm, ja, Teile rauszuschneiden, um anders hin zu kopieren, und hat gesehen, in den meisten Fällen funktioniert das. Also man kann, wenn man also ein Bakterium hat, das ein bestimmtes Protein erzeugt, das man gerne hätte, kann man herausfinden, wie das hergestellt wird, also im Genom, ja, also in der DNA steht da Information drinnen, der Bauplan für so ein Protein, für ein Enzym. Und wenn man das identifiziert hat, kann man diesen Abschnitt herauskopieren, mit molekularbiologischen Methoden in eine andere Zelle hinein kopieren. Und wenn alles klappt, was nicht immer der Fall ist, aber wenn es klappt, dann produziert diese andere Zelle genau dieses Protein, das wir haben möchten. Das waren die ersten Anfänge in den 70er Jahren. Damals gab es auch große Bedenken hinsichtlich der Biosicherheit. Ist das nicht gefährlich, wenn man das dann beginnt, von irgendwelchen entfernt verwandten Tier-, Pflanzen-, Bakterienarten, Gene auszuschneiden, woanders hinzukopieren, was kommt denn da hinten dabei raus? Da gab es eine Riesendiskussion in den 70er Jahren, hat man dann sich überlegt, wie man diese Forschung sicher gestalten kann, ist dann mit einem sehr ausgeklügelten Biosicherheitskonzept zu Rande gekommen. Am Anfang war das extrem sicher, möchte ich sagen, also es war so sicher, dass die Wissenschaftler damit auch kaum arbeiten konnten, weil die Bakterien sind immer gestorben. Also die waren so sicher, dass man sie unter den extremsten Bedingungen, den optimalsten Bedingungen haben die floriert. Man hat dann gesehen, das ist doch nicht so gefährlich, wie man ursprünglich dachte in den 70ern. Ist ein bisschen zurückgegangen mit den Sicherheitsvorkehrungen, was immer noch bedeutet, dass es sicher ist, allerdings nicht so extrem sicher, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Von den 70er Jahren bis in den 90er Jahren ist der Fortschritt dann ja relativ stetig, aber überschaubar angewachsen. Also es gab dann verschiedene Produkte, die auch einen merkbaren Einfluss gehabt haben. Beispielsweise haben Zuckerkranke bekommen Insulin, und das wurde früher von Schweinen gewonnen, aus Schweineserum, und das war nicht immer ganz sauber aufbereitet, wo das also zu Gesundheitsrisiken kam. Jetzt hat man es geschafft, das Insulin in Bakterien, also auch so Klonen, sozusagen in Bakterien herzustellen, und dadurch ist es viel sauberer und sicherer für den zuckerkranken Patienten. Also in der Medizin, in der Herstellung von auch pharmazeutischen Produkten ist es schon durchaus Standard. In anderen Bereichen ebenfalls. Natürlich auch die grüne Gentechnik, ein sehr kontroverses Thema, gerade auch in Österreich. Also die Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft, wieder von vielen abgelehnt. Einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits auch aus Gründen, weil diese Technologie hauptsächlich von sehr großen Konzernen verwendet wird. Da gibt es nur mehr 4, 5 auf der ganzen Welt, die das Saatgut herstellen und damit auch eine irrsinnige Kontrolle über die Produktionsmittel der Nahrungsmittelproduktion im Besitz. Also es ist ein sehr komplexes, vielschichtiges Problem, was natürlich nicht nur die Gentechnik im engeren Sinne betrifft, sondern auch eine Auswirkung auf die soziologische, auf die sozioökonomischen Rahmenbedingungen hat. Und das ist dann genau das Thema, mit dem ich mich auch gern und immer wieder beschäftige. Und im letzten Schritt kam eben die neueste sozusagen Version der synthetischen Biologie wieder auf. Das war vor ungefähr 15 Jahren, gab es eine Gruppe in den Vereinigten Staaten, waren hauptsächlich Elektroingenieure, interessanterweise aus der Computerbranche kommend, die begonnen haben, sich mit Biotechnologie zu beschäftigen. Und die kamen aus einer Welt, wo es Bauteile gibt, die man zusammenschaltet auf einer Platine. Da gibt es einen Transistor, einen Kondensator, Mikroprozessor und man kann das schön zusammenschalten und das Ding tut meistens das, was man möchte. Also man kann da planen mit Bauteilen und so weiter, man kann das berechnen schon im Vorhinein und in der Biologie geht das so nicht. Ja? Also sagen wir, man hat eine Idee, wie das funktionieren könnte, man möchte das kopieren und woanders hin klonieren und in den meisten Fällen funktioniert das nicht und man weiß auch nicht warum. Ja, das muss man ehrlich sagen, also die also Biotechnologie oder Gentechnik ist eigentlich keine Technik, wenn man es vergleicht mit der Technik, die angewandt wird im Computerbau oder mit Brücken und Autos und so weiter. Also das sind ganz unterschiedliche sozusagen Phasen der Ingenieursentwicklung. Ja? Also die Biologie ist dann noch viel zu ungenau und zu chaotisch, man kann das noch lange nicht so gut kontrollieren. Und diese amerikanischen Computeringenieure in der Biologie waren frustriert. Sie haben sich vorgestellt, das geht doch, dass das genauso gehen müsste wie im Computerbereich und haben dann begonnen, eigenständig einen biologischen Werkzeugkasten zu entwickeln. Ja, die haben sich gedacht, das müsste doch gehen, wenn man so wie in der Elektronik wie Widerstände und Prozessoren, die man gut beschreiben kann, sowas müsste auch für die Biologie geben. Ja. Und also haben völlig ignoriert, wie Biologie funktioniert, weil es ja vernetzt ist und verschachtelt und sozusagen 100.000 Einflüsse, die man nicht wirklich kennt. Man begonnen gnadenlos wie ein IT-Ingenieur die Biologie neu zu entwickeln oder die Biologie neu zu designen. Das hat natürlich bei den Biologen zu Kopfschütteln geführt, also es kann doch nicht funktionieren, aber es hat aber doch teilweise funktioniert. Ja. Und haben sich überlegt, aha, vielleicht ist es doch keine so schlechte Idee. Man könnte es ja ausprobieren. Ne? Und das war sozusagen der Beginn der letzten Welle der synthetischen Biologie. Und es gibt viele Ansätze, wie man sozusagen da mit dem Leben, mit der Biologie arbeiten kann. Ich möchte jetzt einen speziellen vorstellen, eben das, was wir uns im Projekt Metacode auseinandersetzen. Hier geht es darum, den genetischen Code zu verändern. Das haben Sie sicher schon mal in der Zeitung gelesen, vielleicht auch in der oberösterreichischen Nachrichten, man hat den genetischen Code entschlüsselt oder man ändert den genetischen Code. Also jetzt nicht jetzt, was Sie geschrieben haben, aber generell, der Begriff der genetische Code wird oft verwechselt mit dem Begriff der genetischen Information. Ja, also die Daten, die Basen, die da in der DNA sozusagen aufgeschrieben sind, ATGC in bestimmten Reihenfolge, ist Information, der genetische Information, die übersetzt wird in Proteine und Enzyme. Also, und der Code ist eigentlich genau die Art und Weise, wie diese Information übersetzt wird. Also es ist eigentlich wie, wenn Sie sich vorstellen, wie ein verschlüsselter Brief, ja, und Sie haben nicht den richtigen Übersetzungscode, um ihn lesen zu können. Ja? Also eigentlich eine Kryptographie, wenn Sie so wollen. Ja? Man braucht den richtigen Schlüssel, um herauszufinden, was es bedeutet. Jetzt AATGT, AATK. Ja? Also das könnte alles Mögliche bedeuten. Und die Art und Weise, wie das übersetzt wird, das ist der genetische Code. Hier ist ein Bild, und man sieht, dass immer drei von diesen Basen für eine Aminosäure zuständig sind. Jetzt gibt es vier Basen, also hat man sagen, drei von denen hintereinander definieren eine Aminosäure. Und wenn man jetzt eine erste Stelle 4 hat, ein zweiter 4 und ein dritter 4, gibt es insgesamt 4x4x4 Möglichkeiten, wie die angeordnet sein können. Also insgesamt 64 verschiedene Dreierpaarungen. Man sieht in der Mitte den ersten, zum Beispiel G links oben und dann GA und dann, wenn du bist kleiner, GAA und da steht dann Q. So, und das ist jetzt, und GAA wird übersetzt in die Aminosäure Glu, ja, oder Alanin, also A, ja, GCA sind mehrere, GCU, GCC, GCA, GCG, also mehrere Kombinationen sind verantwortlich für Alanin. Bitte? Genau, also das ist bei der RNA, also wird von der DNA, da ist das T in die RNA überschrieben, da ist dann das T wieder ersetzt als das U. Ja, aber das ist im Prinzip Synonym, gut aufgepasst. Und man sieht sozusagen da, diese drei Basen kodieren eben für eine Aminosäure. Und insgesamt sind aber nur 20 Aminosäuren am äußeren Rand dieser Scheibe, obwohl man eigentlich 64 Möglichkeiten hätte. Das heißt, der Code ist auch redundant. Ja, mehrere Kombinationen kodieren für das Gleiche. Das hat gewisse Gründe, das heißt, die genetische Information ist resistenter bezüglich Mutationen. Ja, also wenn man da sich was verändert, heißt das noch nicht, dass sich das Produkt dann ändert. Es gibt eine gewisse, also einen evolutionären Vorteil. Man vermutet, dass ganz zu Beginn nur 10 Aminosäuren kodiert worden sind. also von vor 4 Milliarden Jahren, und sich das dann relativ schnell, dass er immer mehrere Aminosäuren dazugesucht hat, bis irgendwann bei 20 offensichtlich stehen geblieben ist. Ja? Also wenn man jetzt Lebewesen auf der ganzen Welt untersucht, egal wo, in Australien, in den tiefsten des Meeres, in 10 Kilometer Höhe in der Luft, in Oberösterreich, überall, haben die diese 20 Aminosäuren. Ja? Genau diese. Und auch die Zuordnung ist die gleiche. Also der genetische Code ist eine Art standardisierter genetischer Code, der überall gleich ist. Also offensichtlich haben alle Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung. Irgendwann wurde das erfunden und dann hat sich die Biodiversität entwickelt und alle greifen noch zurück auf diesen ursprünglichen Code. Es gibt aber ab und zu auch andere genetische Codes, ist mir in den letzten Jahren draufgekommen. Sehr wenige, ja. Es gibt vielleicht so 20 Alternativen dazu, die aber meistens nur in einem einzigen Punkt abweichen. Ja. Also im Prinzip kann man sagen, das ist der standardisierte genetische Code. Das heißt, wenn ich jetzt eine Information habe, eine ATGC-Serie an irgendwelchen Zahlen oder beziehungsweise Basen, ja, dann wird das immer übersetzt in ein bestimmtes Protein, weil ich diesen genetischen Code verwende. So, um jetzt biotechnologisch weiterzukommen, könnte man ja versuchen, oder kann man sich fragen, ist es möglich, diesen genetischen Code zu verändern? So zu verändern, damit er eben für die Bedürfnisse der Industrie oder der industriellen Herstellung besser geeignet ist. Da sehen wir nochmal so eine Zusammenfassung in so einer Zelle, zum Beispiel in einem Bakterium, in so einer Geißel, damit sich fortbewegen kann. Da drin ist die DNA, ja, und immer 3 von diesen Basenbahnen in der Doppelhelix übersetzen dann in eine Aminosäure. Ja. Und in Metacode wird versucht, diesen genetischen Code zu verändern. Ja. Und zwar versucht man, sogenannte nicht-kanonische Aminosäuren einzubauen. In der Natur kennt man ungefähr 700-800 verschiedene Aminosäuren, die einfach vorkommen, aber nur 20 davon werden von Lebewesen verwendet, eben diese 20 kanonischen, kanonisch heißt sozusagen die typischen. Ja. Interessanterweise sind diese 10, von denen ich vorher gesprochen habe, die von Anfang an da waren, auch die 10 Aminosäuren, die man in Kometen und in Meteoriten gefunden hat. Ja, also sagen, offensichtlich kommen aus dem Sternenstaub, das ist im kosmischen Bombardement, sind Aminosäuren heruntergeprasselt und die wurden dann auch verwendet, bei der Entstehung des Lebens verwendet. Nicht uninteressant. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, warum werden nicht andere Aminosäuren verwendet, die vielleicht ganz interessante Eigenschaften hätten. Ja. Eben bei der Herstellung von neuen Proteinen, für Enzyme, die besser funktionieren und so weiter. Und das ist ein Fachbegriff, olefinischen Aminosäuren, die sind insofern interessant, wenn man sagen, die als 21. Aminosäure einbaut in so ein Protein, dann hat man da sozusagen quasi wie eine Art Joker in dem Protein sitzen. Ja? Also man hat die 20 normalen und da kommt ein das ist mit dem Olefin und an diesem Olefin kann man sagen andere Elemente anhängen. Ja? Also man produziert ein Protein mit diesen Aminosäuren und schleust dann diese olefinische Aminosäure ein, die in der Lage ist, sagen, viele verschiedene chemische Substanzen aufzunehmen. Ja, also man hat
eine Anhängerkupplung.
Bitte?
Eine Anhängerkupplung.
Das ist ein sehr guter Begriff. Eine Anhängerkupplung, genau. Kann man Dinge anhängen oder und ganz neue sagen, Funktionen einbauen in Enzyme, die natürlich so nicht vorkommen. So schaut das chemisch aus. Also Sie müssen mir glauben, das sind Aminosäuren. So wenn die so sieht das ein Chemiker. Die sind insofern interessant, dass sie unten haben sie so eine Gabel und da kann man wie eine Perlenkette aneinander anreihen. Also unten gibt es sozusagen so ein Element, ein chemisches Element, wo man sozusagen immer eins andocken kann. Das ist eine Schnur, die immer länger wird und da gibt es so Seitenarme. Und die Seitenarme unterscheiden sich. Ja. Und da gibt es welche, die sind elektrisch positiv, da gibt es welche, die haben Ringe, andere haben Schwefel drinnen. Und je nachdem, wie die chemisch aufgebaut sind, haben die unterschiedliche Eigenschaften. Aber wie gesagt, das ist eben begrenzt. Und in Metacode geht es auch um die Orthogonalität. Das heißt, wenn alle Lebewesen diesen Code, den gleichen Code verwenden, ja, und ich produziere jetzt einen anderen Code, oder bin in der Lage, einen anderen Code zu produzieren, dann könnten die nicht mehr miteinander kommunizieren. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist das Ziel, dass die nicht miteinander kommunizieren können. Das ist eben genau der Grund, warum die Computeringenieure so frustriert waren in der Biologie, weil wenn man beginnt, irgendwas im Genom, in der Zelle zu verändern, da gibt es 100.000 andere Auswirkungen, die man nicht berücksichtigt hat. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie in einem Auto fahren, es regnet, Sie wollen den Scheibenwischer anstellen und plötzlich beschleunigt das Auto. Warum? Weil die Dinge alle zusammenhängen. Ne? Also das wird Sie verrückt werden lassen. Sie können das Auto nicht kontrollieren. Also sie wollen abschalten, plötzlich geht das Fenster in die Höhe. Also die Dinge funktionieren nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Also man möchte eine Orthogonalität einführen. Das ist genau das. Also wenn Sie beim Bildschirm, beim Fernseher die lauter drehen wollen, geht es lauter und nicht wird nicht auch gleichzeitig der Bildschirm heller. Ne? Also die Dinge sind unterschiedlich und getrennt voneinander. Ne? Und das ist in der Biologie nicht der Fall. Das hängt alles irgendwie zusammen. Und um das zu trennen, ist es eben notwendig, da auch teilweise andere Codes zu verwenden, damit eben diese funktionelle Trennung passieren kann. Ein zweiter Grund, wo man diesen Code verändert, ist, die Anhängerkupplung einzubringen in die Proteine, um eine Metathese vonstatten zu bringen. Also Metathese, das klingt ja nicht wie Synthese, das ist in der Chemie ein Begriff, wie eine chemische Reaktion ablaufen kann. Man hat so zwei chemische Teile, A und B, und eine zweite chemische Zweierkupplung, C, D. Und wenn man die zusammenbringt, das geht relativ energiearm, entsteht A, C, B, D. Ja, also man kann die tauschen sich so gegenseitig aus. Klingt jetzt nicht so spannend, wird aber in der Industrie sehr häufig angewandt. Ja? Ja?
Können wir noch, bleiben wir bitte noch beim Einführungsvortrag und machen dann die Fragen im Blog bitte. Aber Verständnisfragen können wir nachher noch genauso stellen. Bitte.
Ja. Also diese Metathese ist eine interessante Reaktion, die wir zum Beispiel auch beim Aufbrechen von langen Kohlenstoffketten in der Edelindustrie verwendet. Ja. Und die biologische, also das Leben an sich hat noch nicht diesen chemischen Prozess der Metathese erfunden. Ja, also es gibt man kennt kein Lebewesen, das in der Lage ist, eine Metathese-Reaktion in der Zelle durchzuführen. In der Chemie kann man es, in der Biologie nicht. Und jetzt möchte man eben mit Hilfe dieses Projekts Metathese-Reaktionen in die Zelle bringen. Ja? Ich gebe ein Beispiel, warum das interessant sein kann. Wenn Sie Ihre Schmutzwäsche waschen, also vielleicht erinnern Sie sich die älteren Semester noch, früher hat man alles gekocht. Ja? Später dann die Waschmaschinen, auch noch sehr heiß, alles gewaschen. Und dann kam ein neues Waschmittel, da steht drauf 35 Grad, 40 Grad oder 20 Grad. Ja? Gibt sicher viele, die dann trotzdem noch mit 60 Grad waschen, aber im Prinzip erzielen die einen ähnlichen Reinigungseffekt wie früher mit 60 oder 80 Grad. Warum ist das? Man hat jetzt neue Enzyme gefunden, die in der Lage sind, den Schmutz effizienter zu zerlegen und das Gewand wieder zu säubern. Ja? Man muss also nicht mehr so heiß kochen, um die Wäsche sauber zu bekommen. Der Effekt davon, also man hat jetzt intelligente Enzyme durch die Biotechnologie und war dadurch in der Lage, die Energie, die notwendig ist, um die Wäsche zu waschen, also aufheizen, dramatisch zu reduzieren, was sich auch eine Rolle spielt für den Klimawandel, den Energieverbrauch und so weiter. Ja? Also um die Metathese reinzubringen, ist wieder so ein Schritt, hier ist eine intelligente Lösung zu finden, um woanders Energie zu sparen. Ein zweiter Grund, warum man das machen möchte, ist die Herstellung von sogenannten Lantibiotika. Wie Sie vielleicht wissen, es gibt immer mehr resistente Bakterien und Erreger, wo keine Antibiotika mehr wirken. Ja? Also das ist in vielen Ländern ist das der Fall. In Griechenland, in der dritten Welt, aber auch sozusagen fortschreitend in Zentral- und Westeuropa, gibt es immer mehr Keime, die man mit den herkömmlichen Antibiotika nicht mehr in den Griff bekommt. Ja? Also seit Fleming, seit der Erfindung, also der Entdeckung von Penicillin, hat man eigentlich die Infektionskrankheiten sehr gut in den Griff bekommen. Die sind halt nicht mehr so die Nummer 1 Killer, wie es noch vor 60 oder 100 Jahren waren, sondern man hat die im Griff. Und mittlerweile sind die Bakterien, haben sich weiterentwickelt und sind wieder resistent geworden. Und man befürchtet jetzt, wieder in eine Ära zurückzuverfallen, vor Fleming. Ja? Also man muss wieder Angst haben vor Tuberkulose und so weiter, weil diese keimresistent sind. Jetzt muss man neue Antibiotika entwickeln und man findet in der Natur keine neuen mehr. Ja? Muss deshalb künstliche sozusagen herstellen und eins von diesen Kandidaten für so künstliche Antibiotika sind Antibiotika, die heißen so, weil diese Schwefelbrücken zwischen den Aminosäuren da vorhanden sind, die stechen kleine Löcher in die Bakterien und die rinnen dann aus. Ja. Also die Angreifer werden dann unschädlich gemacht und man hofft, dass diese Pathogene gegen diese neuen künstlichen Antibiotika nicht resistent sind. Ja? Also man muss jetzt einen Schritt weiter gehen, die natürlichen wirken nicht mehr, man muss neue herstellen. Und ein dritter Grund, warum man das machen möchte, ist die sogenannte den horizontalen Gentransfer zu unterbinden. Und was das bedeutet, möchte ich Ihnen kurz in einem Beispiel ausführen. Das ist der interessante Name von einem Bakterium, das man in 3 Kilometer Tiefe in Südafrika gefunden hat. Also man hat die Goldminen dort sind irrsinnig tief und plötzlich findet man dort ein Bakterium, das dort schon dort war. Da sagt man sich, wie kommt das da in 3 Kilometer Tiefe? Interessanterweise ist es auch ein Bakterium, das sozusagen ganz alleine lebt. Also nicht das einzige Individuum, aber es gibt da unten nur diese eine Art von Bakterien. Normalerweise in jedem Ökosystem gibt es Dutzende, Hunderte, Tausende verschiedene Akteure, die miteinander wechselwirken. Und in dem Fall überschafft es nur dieses eine Bakterium, das sind diese länglichen Stäbe da, die man links sieht im Schwarz-Weiß, Elektronenmikroskop, dort zu existieren. Es hat also irgendwie geschafft, alles selber zu machen. Ja? Also Sie kennen vielleicht den Unterschied zwischen den essentiellen und den nicht essentiellen Vitaminen. Ja, manche Dinge kann der Körper selbst herstellen, andere müssen wir durch die Nahrung zuführen. Aber praktisch jedes Lebewesen braucht irgendwas von außen, irgendwelche Vitamine, Zusatzstoffe. Und dieses Bakterium hat es geschafft, alles selber zu produzieren. Der ist komplett autark. Ja? Also ist ein autonomes Bakterium. Das lebt da unten wie auf einem anderen Stern, auf einem anderen Planeten. Und das hat man sich gewundert, wie das sein kann. Und hat herausgefunden, dass über die Jahrtausende, ja Millionen Jahre, die das Bakterium gebraucht hat, von der Erdoberfläche da über Ritzen und mit Wasser immer tiefer runter zu sickern, hat er sich von anderen Bakterien, die da auch in Erdschichten vorkommen, immer so Informationen geholt. Genetische Informationen, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Also die Herstellung von irgendwelchen Vitaminen zum Beispiel. Und man sieht, dass jede Farbe steht für eine Kopie von einem anderen Bakterium. Das gibt's, geht auf verschiedene Arten. Man kann doch, wie diese Geninformation übertragen werden kann. Andere Bakterien sterben ab, die DNA ist einfach in der Umwelt wird aufgenommen und so weiter. Und irgendwo landet das dann alles ist das alles in diesem einen Bakterium gelandet. Das ist ein extremes Beispiel. Man kommt jetzt drauf, dass der Baum des Lebens, ne, wie man sich das vorgestellt hat, von Haeckel, also ganz oben der Mensch, unten die Bakterien und dazwischen die Tiere und Pflanzen, dass das so ausstrahlt, kommt drauf, diese Äste sind gar nicht so unabhängig, manchmal wachsen die wieder zusammen. Also da gibt es einen Austausch zwischen, bei Bakterien ist das ganz normal, aber auch bei höheren Lebewesen werden da einzelne Genabschnitte ausgetauscht. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also man müsste eigentlich nicht von einem Baum des Lebens, sondern von einem Lebensnetz sprechen, weil alles irgendwie zusammenhängt. Ja. Also auch heutzutage findet das noch statt. Hier noch ein interessantes, auch extremes Beispiel. Das ist eine Schnecke, die findet man im südlichen, also im Meer vor Südaustralien. Die frisst Algen und in den Algen gibt es Chloroplasten, das sind so kleine Zellorganellen, die für die Photosynthese zuständig ist. Und diese Schnecke schafft es, also nur den äußeren Teil von der Alge zu verdauen und behält sich diese Organelle und steckt die irgendwie in ihre Haut. Und wenn die alt genug ist, die Schnecke, dann wird die grün, also die hat die Organellen, die ursprünglich von der Alge produziert worden sind, aufgenommen in ihre Haut und produziert jetzt wie Hulk Energie aus Licht. Also es ist eine photosynthetische Schnecke. Interessanterweise geht das nur deswegen, weil die Schnecke auch über viele tausende Jahre Gene der Algen aufgenommen hat, die es ermöglichen, diese photosynthetischen Organellen am Leben zu erhalten. Die muss man irgendwie versorgen, servicieren. Und normalerweise kennen das Tiere nicht und diese Schnecke schon. Also man sieht, also diese horizontale Gentransfer treibt ganz interessante Blüten. Mein Wunschtraum wäre es ja einmal, eine Liste zu machen an natürlich vorkommenden Lebewesen, um zu fragen, ob die natürlich sind oder gentechnisch hergestellt. Ich glaube, das wäre so ein Kandidat, wo man so einen raten müsste, leuchtet die so grün, wenn da Wissenschaftler sich ausgetobt haben oder weil einfach natürlich entstanden ist. Das ist natürlich entstanden. Also hier ist horizontaler Gentransfer. Kommt ganz natürlich vor. Allerdings hat man aus Sicherheitsgründen in der Biotechnologie ist man zu dem Schluss gekommen, man möchte eigentlich nicht, dass diese Veränderungen, die man da jetzt im Labor unternimmt, jetzt auch irgendwie in die Natur gelangen. Man möchte es unterbinden. Einerseits sind diese Bakterien nur in abgeschlossenen Containern zu finden, aber man möchte sagen, dann noch einen Schritt weitergehen und verschiedene Sicherheitsstrategien anwenden, um zu verhindern, dass diese neuen übertragenen Eigenschaften noch weiter übertragen werden. Ja. Und eine Idee, und das geht auch über diese Änderung des genetischen Codes, ist es hier so eine parallele biologische Welt zu schaffen. Also Lebewesen, die anders funktionieren, die andere Aminosäuren verwenden, die einen anderen Code besitzen und so nicht mehr kommunizieren können mit den natürlichen Lebewesen. Das heißt, wenn so ein Organismus, theoretisch, den gibt es ja noch nicht, aber wenn der auskommen würde aus einem Unfall, dann wäre die genetische Information, die in der DNA gespeichert ist, für natürliche Organismen nicht lesbar. Das heißt, es wäre irgendwie wenn wir chinesisch oder ein chinesisches Buch versuchen zu lesen und nicht chinesisch können. Ne? Also das hat keinen Sinn und hat da auch keinen Einfluss. Das ist die Idee, dass man diese neuen Organismen abtrennt wie eine genetische Firewall. Ne? Also ich habe da jetzt einen Apple-Computer und Programme, die auf dem Apple-Computer funktionieren am Windows-Computer nicht. Ja? Also man hat da wirklich zwei verschiedene Systeme. Und da ist die Idee, dass man auch ein zusätzliches System schafft für eben speziell Organismen aus der synthetischen Biologie. Also ist die Frage, sind diese Organismen selbst wieder ein Risiko für die Natur? Wie müssen wir die gestalten? Wie müssen die konzipieren, damit sie nicht nur Sicherheit bringen, also nicht nur Sicherheit, dass sie Sicherheit bringen und keine neuen Risiken schaffen. Ja? Das möchte man zusammenfassend bewerkstelligen. Also ich fasse zusammen, in dem Projekt wird versucht, neue chemische Prozesse zu ermöglichen in der Zelle, Orthogonalität herzustellen, um die Bakterien besser programmieren zu können und letztendlich auch ein Sicherheitssystem zu installieren, damit in der Zukunft es hier nicht zu einem Austausch von Genen kommen kann. Der andere für sich nie was Natürliches ist, aber trotzdem aus dem Gebot der Vorsicht hier von vornherein unterbunden werden möchte. Ja, das war's im Prinzip. Wir haben schon einmal Kollegen von uns sind schon mal in Gent, haben das Projekt vorgestellt, geht dann noch weiter nach Linz, nach Berlin, Frankreich und die Schweiz. Und das sind die Partner von TU Berlin, bis zur Uni Basel und Löwen und so weiter. Ja, soweit so eine kurze Einführung, halbe Stunde.
Wunderbar.
Und bin gespannt auf Ihre Fragen. Danke.
Vielen Dank, Herr Schmidtmeier. Ja, schauen wir mal, da gibt es gleich eine Frage. Die Frage von dem Herrn da hinten, ist die im Laufe des Vortrags beantwortet worden?
Sie ist nicht beantwortet worden. Bitte. Es ist natürlich aus einem anderen Kontext jetzt, wie der Schluss. Der rührt noch aus der Zeit, wo alles vermischt war, biologisch. Und meine Frage ist jetzt die, wie weit ist man jetzt diese Prinzipien per Computer abzubilden, also einmal von der algorithmischen Seite und einmal dann von der technischen Kapazität, wie derzeit zur Verfügung steht.
Sie meinen die Vorgänge in der Zelle?
In der Zelle natürlich und die Zusammenhänge, weil wenn ich da irgendwo was ändere, ist das, dass diese ganzen Wechselwirkungen quasi auch entsprechend abgebildet werden. Und dass ich dann eine entsprechende Simulation habe.
Das ist die Schwesterndisziplin der synthetischen Biologie, das nennt sich Systembiologie. Da hat man einfach versucht, noch analytisch herauszufinden, welche Stoffwechselvorgänge in einer Zelle vor sich gehen. Ja, da gibt es den Kelvin-Zyklus, Citrat-Zyklus und alles aufgezeichnet. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass man einen relativ guten Überblick hat, wie die Dinge funktionieren. Trotzdem, es hängt alles irgendwo zusammen und man sieht auch an diesen riesigen Netzwerken, diesen Stoffwechselnetzwerken, die da abgebildet sind, also wenn man da irgendwo eine Veränderung vornimmt, dass sich das überall in der Zelle auswirkt. Ja. Und die Schwierigkeit ist jetzt, sozusagen eine neue metabolische Landkarte zu zeichnen, wo die unterschiedlichen Einheiten, so wie Wachstum und Interaktion mit der Umwelt und so weiter, die getrennt sind. Ja. Also unterschiedliche chemische Botenstoffe verwenden, andere Zyklen verwenden und so weiter. Und da ist man eigentlich noch nicht so weit. Also man ist eigentlich momentan erst dabei, ist es den ersten Schritt weg vom natürlichen Systemen zu setzen und das der erste Schritt ist schon sehr schwierig. Also es wird doch sicher noch einige Zeit dauern, bis man da wirklich so ein komplett orthogonales System hat.
Danke, bitte.
Zwei Fragen. Bei der grünen Schnecke ist mir der Begriff Symbiose eingefallen. Ich denke an die Flechten zum Beispiel. Mhm. Ist das etwas Vergleichbares oder etwas anderes? Und das Zweite ist, wenn es hier durch diese Gentechnik, ich nehme bewusst jetzt diesen provokanten Ausdruck, Wesen oder Systeme entstehen, die fitter sind als die Umwelt, dann werden sie sich durchsetzen und werden dann möglicherweise Eigenschaften haben, die man im ersten Moment nicht gesehen hat, die aber unangenehm sind. Mhm. Ist das im Prinzip richtig?
Ja. Danke. Also das ist im Prinzip nicht unrichtig, was Sie sagen mit der Symbiose. Nur das Interessante in dem Fall war, dass es nicht zwei komplette Lebewesen sind, die eine Symbiose eingingen, wie sich Pilz und Alge, ja, bei der Flechte, sondern die Alge ist, das ist nur ein Teil von der Alge, ja, also eben diese Organelle. Und man ist nicht auf einem zellulären Niveau, sondern auf einem subzellulären Niveau. Ja. Also die Organelle allein ist nicht lebensfähig. Ja, genau, also es ist so ein Sonderfall, ja. Und die Schnecke hat eben von der Alge Gene übernommen, damit sie die zum Leben erhält. Das ist schon, eine Symbiose, das stimmt, aber es ist eine besondere Art der Symbiose.
Und das heißt nicht so, dass es auf der Zellebene an sich auch so war, also dass dieses Mitochondrium, ja, das Kraftwerk der Zelle auch
richtig.
So adaptiert wurde oder hereingenommen wurde
ursprünglich. Genau, also ursprünglich waren da nur so Bakterien ohne Zellkern und dann ist die Theorie, dass ein Bakterium ins andere hineingewandert ist, es aufgenommen wurde und hat nicht mehr ausgespuckt und haben sich die anderen angepasst, das war das Mitochondrium, ja. Und später dann kam dann noch so eine in die Organelle für die Photosynthese dazu, das sind dann die Pflanzen entstanden, ja. Genau. Aber normalerweise betreiben Tiere eben keine Photosynthese, das ist eben ein Sonderfall und da sieht man wieder, dass es zusammenwächst. Zweite Frage, natürlich, angenommen man produziert jetzt ein Lebewesen, das aus irgendeinem Grund irgendwas besser kann, ja, dann hat er natürlich große Chancen, sich durchzusetzen in der Biologie. Das vorherzusehen, das abzuschätzen, ist natürlich die Aufgabe der Biosicherheitsforschung oder der Biosicherheitskomitees, die jeden einzelnen dieser Versuche überprüfen, freigeben oder nicht freigeben. Ja. Also das gibt's nicht, dass irgendwo jemand was macht, einfach mal ausprobiert. Ja. Die Wissenschaftler haben erstens auch Familien und Freunde und einen Garten und wollen es auch nicht verseuchen. Und interessanterweise ist aber meistens das Ziel, nicht bessere Lebewesen zu machen, so super Organismen, sondern schlechtere. Also die Amerikaner immer so, die Amerikaner wollen immer bessere Lebewesen machen, die Europäer wollen immer so ein bisschen schlechtere Lebewesen machen, die eben nicht in der Umwelt etablieren können, die so ein bisschen hinken und ein bisschen langsamer sind, damit die auch nicht sich da durchsetzen können in der Natur. Manchmal ist es auch interessant, dass wenn man einen Stoffwechselweg, wenn man den nicht schneller schafft, sondern wenn man länger dafür braucht, ja. Also auch energetisch länger, dann heißt auch, dass man dann einen eingebauten Nachteil in der Umwelt. Aber Sie haben schon recht, sagen, würde man, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man das ohne weiteres findet, aber würde man sagen, einen Weg finden, das Leben noch effizienter zu gestalten, dann wäre es natürlich ein Schritt, vielleicht auch ein Schritt der Evolution nach vorne.
So, probieren wir es wieder mal mit einer Frage. Ich bitte Sie, sich kurz zu halten.
Zunächst möchte ich Ihnen meine Hochachtung aussprechen für die hochwissenschaftliche Potenz, die offenbar in Ihrem Gehirn steckt. Und möchte Sie fragen, ist Ihrer Ansicht nach die Volkskrankheit Schizophrenie tatsächlich eine Eiweißstörung, sei ob das jetzt ein Defizit oder ein Überangebot ist, das kann ich nicht sagen, weil ich ein Buch mit diesem Titel nicht gelesen habe, sondern gerade erst erworben habe.
Gut, das weiß ich nicht. Ich bin kein Mediziner, das weiß ich.
Was ist der Hauptnutzen Ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse? Liegt er auf dem Gebiet der Entwicklung neuer pharmazeutischen Präparate?
Also kann ich sagen, das Ziel von meiner Arbeit ist eben die Forscher, die diese Dinge entwickeln, zu begleiten und die Arbeit hinsichtlich ihres Risikopotenzials zu beurteilen. Also ich arbeite nicht im Labor, selbst entwickle nichts, sondern ich bin, und das ist eine Leistung der Europäischen Kommission, die möchten, dass schon von Anfang an bei solchen neuen Entwicklungen jemand dabei ist, der sich ansieht, in welche Richtung sich diese Forschung bewegt, ob man davon von ganz zu Beginn schon Risiken erkennen kann und die Forschung dann in die eine oder andere Richtung lenkt, damit man sagen hier Probleme vermeidet, ne, sagen und versuchen möglichst nur die Vorteile aus dieser Forschung zu erlangen, aber keine neuen Risiken zu schaffen. Das ist keine einfache Aufgabe, aber das ist im Prinzip meine Tätigkeit.
Danke. Bevor ich die nächste Frage gerne dran nehme, Möchte ich dazu was sagen? Ich habe mir angeschaut, ein bisschen auf Ihrer Website, die Informationen über Xenobiologie, also die Leute, die hier mit Fremdem sozusagen Biologie betreiben, neue Biologie betreiben, hier ein neues Netz der Biologie schaffen wollen. Da war ein interessanter Satz, da sagte einer über Ihre Risikoeinschätzungsvorhaben, man kann keinen Risikoeinschätzer oder Gutachter auf ein Forschungsschiff setzen, es würde die Entdeckung gefährden.
Ja, also die Aussage kommt von dem Erfinder des Zugangs zu, im Englischen, Responsible Research and Innovation. Also auch in der Kommission ist man jetzt zu dem Schluss gelangt, man möchte die Innovation von vornherein in eine Bahn lenken, dass sie verantwortungsvoll Innovationen und neue Leistungen, Produkte zustande bringt. Ja? Also um diese Kombination diese Kombination bedarf einer Kollaboration zwischen den Forschern und Leuten wie mich, die sich die Auswirkungen der Forschung anschauen. Und zum anderen ging es darum, dass in diesem Bereich der Xenobiologie sind Leute, die ganz neue Dinge wagen. Ja? Also die müssen eine gewisse Abenteuerlust mitbringen. Also wie vielleicht zur Zeit von Christoph Kolumbus, die setzen sich ins Segelboot, haben ungefähr eine Idee. Vielleicht haben sie Karten von den Chinesen gehabt, dass da vielleicht Land ist 5000 Kilometer weiter und probieren es einfach. Ja. Und wenn da jetzt jemand dabei gewesen wäre, der sehr ängstlich ist, sagt, naja, wer weiß, ob da wirklich Land in Sicht ist, haben wir genug Vorräte mit, wie weit sollen wir rausfahren, ja, dann hätten sie sich nie rausfahren traut. Also, und seine Befürchtung, seine Ansicht ist, möchte, wenn man wirklich große Forschungssprünge, Innovationssprünge haben möchte, dann muss man die Leute auch mal forschen lassen. Ja. Natürlich im geschützten Bereich, im Labor, ja, das nicht gleich rauszubringen und dass man die Bewertung der Forschung erst zu einem späteren Zeitpunkt vonstatten gehen lässt. Im Prinzip, finde ich, hat er recht. Ja. Also wenn man von vornherein immer die Hände über den Kopf zusammenschlägt, kommt man nicht weit. Ja. Was aber nicht heißt, dass jetzt alles, was dort entdeckt wird, in der neuen Welt der Biochemie auch zurückzuholen ist nach Europa, ja, so in die alte Welt. Also da muss schon auch sozusagen ein Filter und eine Selektion von Staaten gehen.
Okay, danke, bitte.
Die existierenden Lebewesen stricken sich sozusagen aufgrund der Erbinformationen aus den 20 essentiellen Aminosäuren komplexere Eiweiße, Enzyme etc. Wenn Sie jetzt den Code ändern wollen, dann brauchen Sie auch sozusagen so kleine Maschinchen, die das verstehen und die das Muster dann auch realisieren können. Gibt es die schon?
Also ja, die gibt es schon. Wir haben ja gesehen, es gibt 64 Möglichkeiten für diesen Code, aber nur 20 Aminosäuren. Das heißt, man hat Doppelbelegungen. Und man kann jetzt über biochemische Methoden, auf die ich nicht näher eingehen möchte, sagen, einzelne von diesen Belegungen entfernen und neu belegen. Ja? Eben weil nicht alles einzeln, sondern auch Doppelbelegungen vorhanden sind. Man kann dann über bestimmte Fütterungszusätze und so weiter, ist man in der Lage, Organismen oder Lebewesen herzustellen oder sozusagen zu entwickeln, die eben 21 Aminosäuren verwenden. Ja, also das ist schon möglich. Also es gibt welche mit 21, 22 Aminosäuren. Das gibt es schon. Ne?
Ich habe bei meinen Recherchen etwas Interessantes gefunden, nämlich ein Start-up in den USA, die DNA synthetisieren, also so eine Maschine sozusagen, und das in Form von 3D-Printern machen wollen. Zumindest ist das deren Business-Idee, ja. 3D-Printer, die DNA synthetisieren, quasi 3D-Printer for Living Things, schreiben die zumindest. Und das hat einen ganz lustigen Namen, das heißt Projekt Cyborg. Also. Weiß nicht, wo das hingeht.
Also die DNA-Synthese, das ist eine Art 3D-Drucker, wenn Sie wollen. Also es ist ja auch möglich, diese DNA nicht nur zu kopieren, sondern auch komplett neu zu schreiben. Ja. Und da, das ist auch einer der Gründe, warum die synthetische Biologie so einen Zulauf, so ein Interesse nach sich gezogen hat, weil man plötzlich beginnen kann, am Computer eine Abfolge von Basen zu tippen und die mit so einem 3D-Drucker auch herzustellen und zu bestellen. Ja. Und es ist mittlerweile gelungen, das komplette Genom von einem Bakterium künstlich herzustellen und einzuführen in eine Zelle und zum Leben zu wecken. Also das funktioniert schon.
Oh, bitte.
Zwei Fragen. Die erste Frage, was sind die ersten Schritte, die in diesem Projekt gemacht werden? Also was wird hier konkret angegangen? Mhm. Und die zweite Frage, ich finde es toll, dass in diesem Projekt gewisses Risikoelement berücksichtigt wird. Aber wie schätzen Sie das ein, wenn solche Projekte dann aus dieser sicheren Schiene weglaufen? Weil wir haben ja heute sehr unsichere Plätze auf dieser Welt. Was passiert, wenn irgendwo im Nahen Osten irgendwo so eine Wissenschaftlertruppe zusammengesetzt wird, um hier dann Sandflöhe zu machen?
Also die ersten, was da jetzt probiert wird, einerseits versucht man eben diese zusätzlichen Aminosäuren einzubringen, ja, also eben diese 22. 23. Aminosäure, da muss man relativ viele Komponenten sozusagen in der Zelle verändern, das geht auch sehr mühsam, da arbeiten Doktoranden 3 Jahre, bis sie also einen Teil von diesem Projekt abgeleistet haben, das machen sie gerade, einerseits, andererseits diese Olefinen, diese Anhängerkupplungen sind ganz spezielle Aminosäuren, dass man die einbringt in die Zelle, die sind da nicht normal vorhanden, man muss die irgendwie einschleusen mit besonderen Transportermechanismen und dass man die sozusagen zur Verfügung stellt und dass die dann auch eingebaut werden. Das ist nicht so einfach, das sagt sich leicht in einem Vortrag, also das wirklich umzusetzen. Das haben wir dann gerade dort gemacht. Eins von den Produkten waren diese Antibiotika. Ja, also die Antibiotika.
Vielleicht auch ein Beispiel, wo man versucht, Bakterien so zu verändern, dass sie zur Ernährung sozusagen keinen Zucker brauchen, wie es üblicherweise der Fall ist, sondern zum Beispiel Erdöl,
Erdgas,
Methan,
ja. Methol. Das gibt's auch, aber jetzt nicht in diesem Projekt. Aber prinzipiell machen das andere auch. Das war in unserem Film über die 5 Projekte in Europa. Genau, ja. Das ist ein Ziel. Ein anderes Ziel ist eben diese Metathese. Da kann man, also Enzyme, ja, da müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Enzym und das in der Waschmaschine zum Beispiel bricht das den Schmutz auseinander, also die Schmutzmoleküle. Und da gibt es sozusagen das Enzym in eine gewisse Form und da drinnen sitzt irgendwo so ein reaktiver Teil, also wie eine Schere. Und das schneidet aber nur die anderen Moleküle, die da reinpassen. Das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Deswegen sind Enzyme immer sehr spezifisch auf bestimmte andere Moleküle zugeschnitten. Ja. Und diese Schere da drinnen, die versucht man jetzt zu verbessern, besser mit der Metathese. Da kann man andere Scheren einbringen, die so in der Natur nicht vorkommen, die 100-mal besser schneiden. Das heißt, man bräuchte nur ein Hundertstel von dieser Menge der Enzyme und erzielt die gleiche Wirkung. Also deswegen diese besseren Enzyme, diese stärkeren Enzyme zu konstruieren, ist ein zweites der Ziele. Und die zweite Frage war, wenn das aus dem sicheren Bereich hinausgeht. Also momentan ist es noch relativ aufwendig. Das ist Cutting Edge. Also sowas findet man in den ETH Zürich ist dabei, TU Berlin, das sind sozusagen Top Unis. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das heute in Gegenden produziert, also verwendet wird, wo keine Biosicherheitsaufsicht der Fall ist. Ob das in 15, 20 Jahren noch der Fall ist, ist eine andere Frage. Und da gibt es natürlich auch nicht nur, muss man nicht nur berücksichtigen, die Biosicherheitsstrukturen in einem zivilisierten Land, sage ich mal, wie in Österreich, Deutschland und im Rest von Europa, sondern da muss man auch mithelfen, die Biosicherheitskapazitäten in Entwicklungsländern aufzubauen. Und das ist nicht in dem Projekt, aber das passiert im Rahmen von einer UNO-Konvention zur biologischen Diversität. Da gibt es ein Abkommen, das Cartagena-Protokoll, und da werden auch Leute eingeladen aus Afrika und Asien und Südamerika nach Europa und wir lernen dort, wie man diese Biosicherheitsmaßnahmen umsetzt. Und die werden auch finanziert. Also da gibt es ein Interesse, dass das natürlich global gut funktioniert.
Jetzt passiert aber die Bioforschung oder auch die genetische Modifikation von gewissen Dingen ja nicht nur im Hochsicherheitstrakt der ETH Zürich, sondern in einer Bewegung, die nennt sich DIY Bio, also Do-it-yourself-Biologie und mit verschiedenen solchen Scheren und Transportmedien wird schon in Amateur-Labors Genetik verändert. Wie schaut es da aus mit der Sicherheit? Sind das nur Fingerspiele von Amateuren, was nicht, Scriptkids auf der Hacker-Ebene oder wie schaut es aus mit der Biosicherheit auf diesem amateurhaften Niveau?
Sagen wir mal, einer der Zugänge dieser Ingenieure aus dem Computerbereich, die da frustriert in die Biologie gegangen sind, war der, dass es irrsinnig schwierig ist und mühsam, so ein gentechnisch verändertes Produkt herzustellen. Man muss irrsinnig lang studieren und elends lange Protokolle durchführen. In der Elektronik geht das viel einfacher. Jetzt war das Ziel von denen, die Gentechnik oder die Biotechnik einfacher zu gestalten. Also eben mit diesen Modulen und diesen Werkzeugkisten. Und ein Effekt von dieser Vereinfachung ist der, dass nicht nur Universitätsprofessoren und Assistenten oder Leute in der pharmazeutischen Industrie diese Technologie beherrschen und anwenden, sondern auch Leute, die sich einfach darauf interessieren. Ja? Also die anderen in ihrer Küche fangen es an zum Pipettieren und das war vor ein paar Jahren ist es aufgekommen und die Frage ist berechtigt, was machen die da und wer schaut auf sie und haben die eine Ahnung, was sie machen? Mittlerweile gibt es in verschiedenen europäischen Städten so Biohacker-Clubs, also so ähnlich wie Hacker-Clubs, die sich zusammentreffen, programmieren. Wir haben heute die Ars Electronica, also das ist auch letztendlich verwandt mit den Hackern. Da gibt es überhaupt ein Biolabor im zweiten Kellergeschoss von Ars Electronica, die sicher auch sozusagen mithelfen, die Biotechnologie zu demokratisieren. Also ein Kritikpunkt der Gentechnik ist ja immer wieder, dass das nur sehr wenige große Firmen sind, die diese Technologie monopolisieren und dass es als Mittel zur Umsetzung einer vermehrten Marktmacht verwendet wird. Dem entgegenzusetzen wäre nach dieser Denkweise die Zurverfügungstellung der Technologie für alle. Ja, also eine Demokratisierung der Biotechnologie und ein Effekt sind die Biohacker, die sind die Ersten, die das dann umsetzen. So wie heute im Prinzip jeder einen Computercode schreiben kann, wird auch in Zukunft wahrscheinlich jeder einfache biotechnologische Veränderungen durchführen können. Ja. Und die Frage nach der Biosicherheit ist oft gestellt worden. Mittlerweile schaut es so aus, dass diese Biohacker in Clubs zusammenarbeiten, die etabliert sind, die in sich institutionalisieren, wo jeder, der neu dazukommt und einen Biosicherheitskurs absolvieren muss, also wenn das ein Nichtbiologe ist, der muss von Anfang an wissen, was er da macht, was das für gefährliche Chemikalien sein können, wie man mit diesen, wie man die da wieder umbringt, diese Organismen. Und also momentan schaut es so aus, dass es für Leute, die das betreiben, es besser ist, in so einem Club dabei zu sein, weil sie dort auch andere Leute fragen können, wenn sie sich nicht auskennen, so einfach ist ja das noch nicht. Und das heißt, dass man sozusagen Anreize schafft für die Hacker, in diese Clubs sich einzuschreiben und dort dann auch unter Aufsicht mehr oder weniger zu arbeiten. Also es ist schon frei, es ist demokratisiert, aber in einer neuen Art von Institutionen zusammengefasst. Also das ist eine momentane Strategie, um sicherzustellen, dass Leute da nicht einfach daheim irgendwas machen. So einfach ist es noch immer nicht, also man braucht die Hilfe.
Aber ich kenne selbst in Linz Beispiele, wo gearbeitet wird, mit solchen Biohacks, um zum Beispiel leuchtende Bäume zu erzeugen. Ja? Ja. Ist ja ganz nett, nette Spielerei. Aber andererseits liest man, dass so Biohacker in den Staaten vom FBI mehr oder weniger überwacht werden. Ja. Also so ganz ohne ist es nicht, oder?
Also das ist in den USA. Also in Europa ist es nicht, es ist gesetzlich nicht erlaubt, dass jemand ohne Lizenz irgendeine gentechnische Veränderung durchführt. Das ist verboten. Also wenn es ein Hacker macht, dann kommt er ins Kriminal, zu Recht auch. Man braucht eine Lizenz. Es gibt in Österreich eine Gruppe, die so eine Lizenz erworben hat. Das ist die Gruppe Olga, das Open Lab, also irgendwas mit Biotech in Graz. Das sind Leute von der Uni Graz, die haben auch so ein Community-Labor aufgestellt und haben sich beim Lebensministerium eine Lizenz geholt für gentechnische Veränderung. Die müssen die gleichen Biosicherheitsrichtlinien einhalten natürlich wie ein Labor an der Uni, aber sie dürfen als Biohacker gentechnische Veränderungen durchführen. Natürlich keine Freisetzung, aber sie dürfen es im Labor machen. Dieser Baum, den Sie angesprochen haben, das ist wirklich sehr interessant, das ist in den USA, das gleiche Experiment wäre in Europa nicht möglich. Ja? Also dort haben eine Gruppe von Studenten haben einen Baum gentechnisch verändert, dass er ganz schwach grün leuchtet. Haben das groß vermarktet, dass die leuchtenden Bäume, die Straßenlaternen ersetzen, den Unsinn. Aber waren damit in den Medien und haben viel Aufmerksamkeit bekommen. Und in den USA, zum Unterschied von Europa, ist es so, wenn man dort etwas herstellt, ein gentechnisches Produkt herstellt und verschenkt, ja, dann muss man es nicht genehmigen lassen. Ja, also nur wenn man es verkaufen will, weil wenn in den USA...
Dieser Baum wäre als Geschenk dann nach Linz gekommen, ne? Das war der Plan.
Nein, nach Europa darf man nicht exportiert werden, weil da gibt es ja die europäischen Gesetze. Aber innerhalb von den USA dürfen die verschicken und verschenken. aber nicht verkaufen. Also dort ist da kommt keiner auf die Idee, dass man das gratis macht. In den USA, das ist ja alles im Sinne der Marktwirtschaft, wird alles kommerziell geregelt. Deswegen sind alle Gesetze dort kommerziell geregelt. Das ist eine Lücke, die die gefunden haben, natürlich. Wäre die zu schließen, in Europa unmöglich, aber in Amerika der Fall. Das ist ganz, ganz grotesk. Ja.
Okay, bitte. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Normalerweise ist es im Wissenschaftsbetrieb so, dass der relativ starke Eigendynamik hat. Wissenschaftler forschen, beantworten eine Frage, 10 neue Fragen tun sich auf und das geht sozusagen exponentiell ziemlich weiter. Wo ist jetzt die Schnittstelle, wo Sie sozusagen mit der Risikoabschätzung oder so mit Ihrer Beauftragung sozusagen, die von der EU kommt oder von den vom Staat, wo schalten Sie sich da ein, in welcher Ebene sozusagen beginnt, also ist also Ihre Tätigkeit dann dort angesetzt, wo diese Erkenntnisse publiziert werden oder vorgestellt werden in Symposien? Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil so diese Dynamik, die in diesen Systemen oft innewohnt, die kann man ja schwer stoppen, oder?
Naja, stoppen. Also es war früher so, dass die Vorläufer von Responsible Research and Innovation hieß damals ELSA, war der Begriff, also ethische, rechtliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Und das war, begonnen hat das in meinem Humangenom-Projekt, ja, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und dass man drauf kommen, man könnte das verwenden, um Leute aus der Versicherung auszuschließen und so weiter. Und hat dann so eine gesellschaftliche Analyse gemacht, die aber erst sehr viel später passiert ist. Also da ist die Forschung schon passiert gewesen, man hat schon über Produkte nachgedacht, dann sind erst die Sozialwissenschaftler gekommen und haben das analysiert. Das war sehr downstream, also hinten nach. Ja. Und mittlerweile ist man zu der Einsicht gekommen, oder probiert jetzt was anderes aus, man möchte schon relativ frühzeitig diese Analysen umsetzen. Das heißt, so wie in unserem Fall, da fangen die ja gerade erst an, im Labor das zu entwickeln, auszuprobieren, schauen, ob das funktioniert oder nicht. Und da sind wir schon dabei. Natürlich ist es auch immer ein Dialog mit den Forschern, also sicher auch auf der Ebene der Publikationen, der Präsentationen und der Konzeptentwicklung tauschen wir uns da aus. Ich glaube auch nicht, dass unsere Rolle, weiß Gott, wie einflussreich ist. Also wenn da eine interessante Idee gefunden wird, dann werden die das wahrscheinlich machen. Ja. Aber sie interessieren sich auch für die Beurteilung von uns, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Ja. Prinzipiell ist man immer, wie heißt es, man ist immer zu früh, bis zu spät ist. Ja. Also man findet nie den richtigen Zeitpunkt. In der Technikfolgeabschätzung nennt man das Colling Ridge Dilemma. Also ganz zum Beginn einer Entwicklung gibt es irrsinnig viele Freiheitsgrade, es kann in alle möglichen Richtungen gehen und man weiß eigentlich nichts über das Thema. Viel Grad an Ungewissheit. Und Jahre später weiß man sehr viel über dieses Feld, aber die Freiheitsgrade sind gering, ist alles auf Schiene. Ja. Man muss irgendwo dazwischen den optimalen Zeitpunkt finden. Ja. Teilweise ist es ein bisschen Spekulation auch, je weiter man raufgeht, wird es so Fiktion, Spekulation. Und nachher wird es dann, muss man dann quasi hinterherräumen. Und wir versuchen sozusagen da frühzeitig einzusteigen und in einen Dialog zu treten. Das ist das, was wir machen. Mhm. Gibt es auch Fragen von Damen? Das sind Herrenkommentare. Das trauen sich nicht. Bitte.
Hat wer anders eine Frage genau zu dem Thema? Weil meine Frage geht ein bisschen weg. Und zwar, ich habe gesprochen von 20 Aminosäuren haben Lebewesen jetzt. Und das ist über Evolution her, kann man das nachweisen. Die 10 Aminosäuren, was war das vorher nochmal, wo Sie gesagt haben, kommt vom All her, die anderen 10 Aminosäuren sind dann vom All gekommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also dass man Leben, dass Leben entstehen kann, braucht es die 20 Aminosäuren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das sind Vermutungen natürlich, wie das Leben entstanden ist. Und 20 Aminosäuren, das ist ja relativ komplex. Und man denkt, ist heute der Ansicht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass genau so ein System plötzlich entsteht. Das heißt, es gibt so Vorstufen und man vermutet, dass die erste Vorstufe mit 10 Aminosäuren hantiert hat vor 4 Milliarden Jahren und sich dass relativ schnell neue Aminosäuren dazugekommen sind, ja, bis zu den 20 und seitdem hat sich nichts mehr verändert in den letzten 3,5 Milliarden Jahren. Und diese 10 Aminosäuren findet man auch in Meteoriten und man vermutet, dass durch das Einprasseln aus dem All quasi die Bausteine des Lebens eingebracht worden sind.
Weil ich war im August in Traunkirchen bei einer Akademie über Plasmaplaneten, wo es um die Entstehung der Erde gegangen ist und wo auch die Diskussion war oder auch die Erkenntnis war, es gibt andere Planeten, die nennt man habitable Planeten, die unserer Erde ähnlich sind, wo man vermutet, da passt die Sonne, also der Abstand zur Sonne oder zur Sonnengröße, auch die Größe des Planeten an sich. Es war aber nicht von Aminosäuren irgendwie die Rede, dass dort jetzt Leben entstehen könnte. Das heißt, es müsste eigentlich ein Faktor sein, haben diese habitalen Planeten auch diese Meteoriteneinschläge gehabt, wie auch immer man das feststellen will. Aber die Frage heute, sind wir alleine heute in diesem Universum, wird heute das mit der Aminosäure auch noch einmal ein noch größeres Fragezeichen hinstellen?
Ja, aber die kann ich auch nicht beantworten, ob wir alleine sind. Sicher, diese habitablen Zone, da gibt es einen Witz über diese Astrobiologen. Da sieht man einen Mann, der sucht irgendwas. Und dann kommt ein zweiter, am Abend, ja, unter der Laterne, was suchen Sie denn da? Ja, mein Schlüssel. Aha, haben Sie ihn da verloren? Nein, da drüben, aber hier, da drüben ist kein Licht. Also die Leute suchen dort nach Leben, wo sie glauben, dass es sein könnte und nicht, wo man sonst noch vermuten könnte. Ne? Und die Astro- oder Exobiologie versucht auch herauszufinden, wie Leben noch funktionieren könnte. Also wir haben sozusagen das Lösungsmittel Wasser, deswegen darf die Temperatur nur zwischen 0 und 100 Grad sein, da drinnen ist Wasser flüssig, aber man könnte auch im flüssigen Methan sich Lebensprozesse vorstellen, das wäre dann weiter weg von der Sonne. Das sind Spekulationen. Ne? Und die Xenobiologie, also ein Teil der synthetischen Biologie beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man die chemischen Zusammensetzungen des Lebens verändern? Also wie eben andere Aminosäuren, andere chemische Bausteine für die DNA, ja, also was geht noch alles, ja? Und da gibt es einen Zusammenstoß auch mit der Astrobiologie. Man könnte sich vielleicht eines Tages auch Lebensformen vorstellen, die dann sich am Saturn leben könnten. Aber das ist reine Spekulation.
Bitte sehr.
Eine Wissensfrage. In populärwissenschaftlichen Artikeln taucht bisweilen der Begriff Methylierung auf, und zwar im Zusammenhang, wenn ich mich richtig erinnere, beim Einschalten von Genen. Ist das etwas, was jetzt bei Ihrem Thema ist, da drinnen war, weil ich es nicht gehört habe?
Ja, nicht direkt. Also die hat auch mit Stammzellen zu tun. Also einerseits hat man also die Information in der DNA, und in jeder Zelle, praktisch jeder Zelle, ist die gesamte Information enthalten von unserem Lebewesen. Wir haben sehr viele verschiedene Zellen und Gewebe und so weiter. Und in der Leber werden andere Gene eingeschalten, das sind Gehirnzellen und so weiter. Also, da muss man einen Teil von diesen Genen eben abschalten, und quasi, damit das nicht quasi zum Krebs führt. Und die Methylierung ist so wie so eine Isolierung um die DNA herum, um die abzuschalten. Und das einzige Mal, wo die aufgelöst wird, ist eigentlich bei der Befruchtung, also wenn neue Lebewesen entsteht, dort wird das wieder resettet, geht zu Null zurück und dann fängt der ganze Prozess von vorne an, und aber auch die Methylisierung von vorne. In dem Zusammenhang noch keine Rolle. Kann auch sein, dass natürlich das in Zukunft auch ein Thema wird, weil das eine Art, eine Steuerungsebene ist, die man berücksichtigen muss, die auch in der Epigenetik eine Rolle spielt.
Bitte.
Werden solche Clubs dann auch kontrolliert, auf Sicherheit, was die so für Equipment haben und so? Das ist die eine Frage, und die zweite, die Dürrenmatt sagt, bei den Physikern, was gedacht wird, wird auch gemacht quasi. Ja. Daher glaube ich, dass man das sowieso nicht abschätzen kann, was da rauskommt. Und man kann auch die Folgen nicht. Wie wollen Sie jetzt sagen, ob was gut ist, ein Experiment, erfolgversprechend gut ist oder schädlich ist? Sie wissen ja nicht, was für Organismus entsteht.
Zu den Biohacker-Clubs. Also die, wie gesagt, um was gentechnisch zu verändern, braucht man eine Lizenz, und dann sind die genauso, werden die genauso kontrolliert wie in diesen Labore in den Universitäten. Die restlichen Biohacker, die sammeln Wasser aus Dümpeln oder bauen, also das ist harmlos. Ja? Also erst, das ist praktisch alles harmlos, aber das ist ein spielerischer Zugang, der vielleicht einmal dazu mündet, dass die Biotechnologie demokratisiert wird. Momentan ist das noch nicht der Fall, das ist sehr vereinzelt. Ja. Aber es wird zu dem Punkt kommen müssen, glaube ich, dass die auch kontrolliert werden, so wie alle anderen auch. Einfach, weil es ein Sicherheitsrisiko darstellt für andere. Und die zweite Frage, natürlich, alle Auswirkungen kann man jetzt natürlich nicht berücksichtigen. Ja. Also sicher der Physiker, der den ersten Transistor entwickelt hat sicher nicht daran gedacht, dass eines Tages Kinder in Facebook ihre Status-Updates alle 3 Minuten machen. Also das ist nicht möglich. Ja. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht wirklich das Ziel unserer Arbeit, sondern wir wollen im Prinzip auch ein Bewusstsein schaffen, auch bei den Wissenschaftlern, dass ihre Arbeit nicht im Labor endet, sondern dass es Auswirkungen darüber hinaus hat. Das wissen die anderen für sich sowieso, das muss man, das sind intelligente Menschen, aber wenn man sich natürlich sehr spezialisieren muss für die Arbeit, kann sein, dass man das ab und zu vergisst, und wir sind auch wieder da, um daran zu erinnern. Und für sich ist, das ist eine Tätigkeit, die sicherlich ständig passieren muss. Ja, wenn man sich an einer Grenze von Wissen und Nichtwissen bewegt, muss man ständig diese Fragen neu stellen. Und ich denke, das sollte auch nicht aufhören. Ja. Und nur so sind wir halbwegs in der Lage, die Entwicklung irgendwo halbwegs in den Griff zu bekommen. Die nächste Frage ist natürlich, in welche Richtung soll sich das überhaupt entwickeln? Ja? Und da gibt es eine politische, gesellschaftliche Frage. Und da ist auch so unser Zugang, wir wollen, dass mehr Menschen in der Lage sind, mitzureden, wenn es um die Entwicklung und um die Lenkung von mir aus dieser neuen Technologien geht. Einer der Dinge, die wir da machen, sind Dokumentarfilme. Hier ist der erste, den wir 2009 produziert haben, wo praktisch niemand außerhalb der Wissenschaft dieses Gebiet gekannt hat. Also da wurden aber schon die ersten Weichen gestellt. Wir wollten nämlich sagen, dass ein Partizipationsprozess stattfindet, also auch deswegen bin ich auch heute hier, ne, im Kepler, sondern dass die Bevölkerung informiert ist und weiß, was passiert, und damit das nicht eben in diesen frühen Phasen von so einem kleinen Club informierter Personen hier die Entscheidungen getroffen werden, sondern dass möglichst breit aufgestellt ist. Was natürlich auch heißt, dass die Verantwortung dann breit aufgestellt ist. Aber diese Maßnahmen zur Demokratisierung der Entscheidungsprozesse, das sehen wir auch als ein Ziel an. Ja.
Es gibt eben diesen zweiten Zugang zu sagen, wenn die Regulatorien für diese DIY-Bioclubs, diese Do-it-yourself-Clubs immer stärker werden, dann werden vielleicht die sich wirklich dafür interessieren und ein bisschen innovativer vorstellen, in den Untergrund gedrängt. Ne? Wenn man das quasi offen innovativ gestaltet mit verschiedenen Kontrollinstanzen, dann belässt man es bei diesem innovativen Charakter und treibt Leute, die sich damit beschäftigen, nicht in eine Illegalität. Also auch diesen Zugang gibt es, der wäre wirtschaftsfreundlicher und Start-up-freundlicher. Ne?
Ja.
Heißt, weil wir jetzt immer davon reden, neue Genome, neue Dinge zu schaffen, ne, habe ich einen netten Satz gefunden. Also brand new Genom, ein völlig neues Genom mit unserem jetzigen Wissensstand zu schaffen, das wäre, wie wenn man versucht, eine Boeing 787 zu bauen, ohne Schaltplan, funktionierendem Werkstatt und ohne unserem grundlegenden Verständnis von Aerodynamik. Ist das so, noch ist das ein Vergleich, der uns ungefähr einleuchtet?
Ja, ich denke, das ist gerechtfertigt. Also ich habe vorher gesprochen von der DNA-Synthese, dass man in der Lage ist, die DNA von einem Bakterium im 3D-Printer zu erzeugen. Ja, also man hat quasi die Buchpresse für der Biologie entwickelt. Die Technik ist da, aber es gibt keine Shakespeares, es gibt keine Goethes, es gibt niemanden, der die
Auszählreim, oder? Auszählreim mit 4500... Basenpaaren, oder was haben wir da bei diesem Bakterium?
Eine halbe Million.
Halbe Million? Mhm. Was hat man beim Menschen? Was hat man bei
3 Milliarden.
3 Milliarden, also wir sprechen von.
Das sind riesige, ja, und so, dass das Verständnis fehlt, das wirklich was grundlegend Neues zu schreiben. Und da ist man wirklich noch ganz am Anfang. Also man kann, das Genom, was da hergestellt worden ist, war praktisch eine Kopie, ne? Das ist nicht mein natürliches Genom, entziffert das, so hat man es am Computer, die Basenbuchstaben stehen, aha, und dann printet man es neu aus und bringt es ein. Das ist überhaupt keine kreative Leistung dabei. Es ist ein technischer Prozess, der ist exzellent, ja, also das ist die Buchpresse, aber wir haben noch keine Schriftsteller, die damit arbeiten können. Also man kann sich vorstellen, man hat jetzt eine riesige Leinwand und alle Farben und Pinsel und was man sich wünschen kann, aber man weiß nicht, was man malen soll. Ja. Und dieses Zeitalter kommt vielleicht, also so, sollte noch eintreten, laut den synthetischen
Begriffen. Ja, hoffentlich fangen wir nicht mit dem Kubismus an. Nicht? Aber, bevor wir weitermachen, ich möchte noch eins jetzt ankündigen. Wir tun jetzt Formulare verteilen, bitte. Fragebögen. Da geht es darum, dass Sie bitte Ihren Eindruck aufschreiben auf zwei Fragen, die da drin sind. Vielleicht erklären Sie kurz, was soll das? Und so machen wir das. Kugelschreiber sind übrigens auf den Tischen. Bedienen Sie sich bitte.
Ja, also wir wollen natürlich auch sagen, auch ein Feedback von Ihnen, um das vielleicht auch einzubauen oder aufzunehmen in unsere Arbeit. weil wir vorher von Partizipation gesprochen haben, vielleicht hat nicht jeder eine Frage stellen können oder die eigene Meinung kundtun können, und das soll ihnen helfen oder soll uns helfen, sozusagen mehr herauszufinden, wie sie die Sache sehen, was sie für Hoffnungen, Ängste, Wünsche.
Genau. Okay, wenn Sie so lieb sind, hier einfach kurz Ihre Gedanken zu skizzieren, dann wäre das ganz toll.
Wie gesagt, wir haben auch noch diese, also ich mache da ein bisschen Eigenwerbung, wir haben diesen Film selbst produziert im Rahmen von einem anderen EU-Projekt, und wenn Sie Interesse haben, wir geben die zum Selbstkostenpreis ab. 8 €.
Sehr schön. Was mich so ein bisschen in der Vorbereitung dieser heutigen Veranstaltung durch den Kopf gegangen ist, war eine Aussage vom Helmut Qualtinger, der mal gesagt hat, wir wissen zwar nicht, wo wir hinfahren, dafür sind wir schneller
vor.
ist man in dieser Szene dort oder wissen die Leute sehr wohl ein bisschen was über ihren Kurs?
Also das ist wirklich schon also aus den 60er Jahren, ne?
Ja, ja.
Und ein Punkt, den wir immer wieder sehen, ist auch der Zwang zur Beschleunigung. Es muss alles schneller gehen, ne? Also es müssen mehr DNA-Bausteine zusammengefügt werden in kürzerer Zeit, noch genauer. Also es gibt diese innewohnenden Beschleunigungstrieb oder diesen Trend, der ist nach wie vor da. Auf der anderen Seite sind die Ziele, glaube ich, noch ändern sich nicht so schnell wie die Betriebsmittel. Ja? Also es geht darum, Energie herzustellen, medizinische Versorgung zu gewährleisten. Also da sind die Ideen noch lange nicht so schnell im Kommen wie die Technologien, die das umsetzen. Ja? Also man weiß, glaube ich, schon, wo man hin möchte. Es sind aber die gleichen Ziele wie vor 20, 30 Jahren, ja? mit Technologien der Zukunft. Man könnte sich auch fragen,
sind das geht nach wie vor um die Weltrettung, oder?
Ja, die Weltrettung, der Weltherrschaft, okay. Verschiedenste Dinge. Man könnte sich auch fragen, kann man mit diesen Methoden auch andere Dinge, auch neue Ziele definieren, ja, die vorher gar nicht denkbar waren. Ja?
Gibt es da schon was? Sie waren bei diesem Xenobiologen-Kongress, glaube ich, auch in Genua, oder?
Ja, also wir haben aber auch letzte Woche ein Festival in Wien organisiert, Biofiction, da haben wir Künstler und Designer eingeladen, um ihre Ideen der Zukunft darzustellen, was man alles mit diesen Dingen machen könnte. Und also beim letzten Mal auch schon hatten wir einen belgischen Künstler, der recht ironisch mit der Technologie umgeht, der hat nämlich die Darmbakterien von Tauben so verändert, dass sie Seife herstellen. Ja? Und seine Idee war, dass man den Tauben verfüttert, damit sie sagen, die Windschutzscheibe reinigen mit ihren Auswürfen, um das soziale Stigma der Taube als fliegende Ratte zu eliminieren. Also es gibt ja ganz neue Anwendungen, an die man bis jetzt nicht gedacht hat. Natürlich auch die Biohacker gehen natürlich auch suchen und betreiben Forschung in eine Richtung, die für die Industrie nicht von Interesse ist. Ja? Also eine Gruppe aus den Niederlanden, die haben ein Gerät entwickelt, wo man Malaria nachweisen kann im Blut, und zwar eine sehr billige und genaue Analyseeinheit. Und das hat eigentlich für die medizintechnischen Industrien ist das nicht von Interesse, weil das kein Geld abwirft. Man kann in Afrika, das kann man nicht verkaufen, haben kein Geld. Es wird nicht hergestellt. Und die Biohacker machen das. Es gibt sozusagen, sind sicherlich die gleichen Ziele, Menschen zu helfen. Aber die Marktlogik lässt das nicht zu. Und jetzt kommen sozusagen Idealisten im Biohacker-Bereich und setzen das um. Also, sind vielleicht neue Ziele, die man die Biohacker gehen langsam vor und andere mit den gleichen Zielen, die immer schneller sich fortbewegen.
Was glauben Sie, was die erste Schlagzeile sein wird aus diesem Bereich? Können Sie da was projizieren? Was wird die erste große Schlagzeile sein?
In der synthetischen Biologie?
Ja.
Ich glaube, die hatten wir schon. Das war 2010. Craig Venter schafft neues Leben. Ja? Und der hat dann behauptet, wir haben das erste Lebewesen, dessen Eltern Computer sind. Das war die Schlagzeile.
Mhm.
Also nicht Unsinn, aber es war als Schlagzeile, ist es um die Welt gegangen. Ne? Also der hat eben diese halbe Million Basenpaare ausgedruckt, eingefügt und die Zelle hochgefahren.
Mhm. Und können Sie uns vielleicht noch kurz sagen, wie funktioniert diese Synthese, also die Herstellung von diesen Basenpaaren von DNA mit dem Craig Venter?
Ja, also die DNA, das, da hat man im Prinzip drei so Bauteile, chemische Bauteile, das Rückgrat, also die, wie so eine Leiter, die sich dreht, ja, da hat man sagen, die langen Elemente, das ist ein Modul, dann ein Verbindungsglied und dann die Sprosse, also halbe Sprosse ist das dritte Modul. Und das, diese Einheit von drei Modulen, die gibt es in Fläschchen, chemisch kann man die bestellen. Und da gibt es ein Gerät, das hat dann diese vier Fläschchen drinnen und da wird dann sozusagen über kleine Schläuchen, das ist ganz im Mikroliterbereich, wird immer sagen, eins dazugegeben. Ja? Also man kann das wirklich Schritt für Schritt, richtig, ein Dienststrahldrucker, so, ja? Okay. Und das wird dann halt nicht auf Papier, sondern auf Glas und das sitzt das erste schon am Glas und dann wird das zweite dazugegeben, das setzt sich drauf und dann das nächste und in der richtigen Reihenfolge halt, wie so ein Klavier. Ne?
Mhm, okay.
Und man kann da so Stücke von ungefähr 100 Basenbahnen herstellen, mehr nicht. Die kann man aber dann später in einem zweiten Prozess zusammenfügen. Ja, wenn man Domino spielt, da überlagern sich die bis zu einem gewissen Grad und da kann man wesentlich lange Strecken von bis zu einer halben Million Basen, jetzt sogar schon Milliarden Basen herstellen.
Also eher wie ein 3D-Drucker oder eher wie ein Tintenstrahl? Geht man da in die Höhe?
Ja, man geht ein bisschen in die Höhe. Ist schon 3D, ja.
Aha,
aber ein Tintenstrahldrucker ist auch 3D, halt auf sehr kleine Bereiche, aber
dünner Ebene. Okay, alles klar. Ja, Damen und Herren, bevor wir uns da in ein Druckfachgespräch vertiefen, der Journalist hat ja mit Drucken auch noch ein bisschen was zu tun, gell? Noch. Ja. Gibt es noch Fragen? Bitte sehr. Moment, Mikro kommt schon.
Und zwar ist es möglich, dass man ein Lebewesen sozusagen dann synthetisch herstellt, das für Informationsverarbeitung verwendet wird. Zum Beispiel einfach gesagt, es gibt der Zelle oder was auch immer 2 plus 2 und das rechnen wir dann 4 aus. Und würde sich so ein Lebewesen dann vielleicht über Evolution anpassen daran und die Berechnung vielleicht schneller durchführen oder effizienter durchführen?
Also das ist schon gemacht worden, also so einfache Rechenaufgaben kann man machen, ja. Die evolutionär, naja, ich denke, das wird wahrscheinlich diese Fähigkeit dann verlieren in so einem evolutionären Prozess. Man hat aber umgekehrt schon was anderes gemacht. Man hat versucht, über Elektron, also eine Evolution von elektronischen Bauteilen, eine Wurzelberechnungsalgorithmus herzustellen. Da hat man ein Signal eingegeben und das sollte die Wurzel ausspucken. Hat das dann immer so verändert, bis das dann quasi eine perfekte Wurzelberechnung war. Aber das waren dann elektronische Bauteile. Insofern ist alles nicht so ausgeschlossen, dass man das auch im biologischen Bereich machen kann. Also die ursprüngliche Idee war ja, so Rechenvorgänge in Zellen nachzubilden. Also das war sozusagen eine sehr, eine 1:1 Übertragung der Computeridee in der Biologie. Ob das dann Sinn hat oder nicht, sei es dahingestellt, prinzipiell ist es sicherlich machbar. Ja.
Also ist der Grundstein, oder sagen wir, sind die Grundflüssigkeiten für die Matrix schon gelegt?
Ja, also ich denke, da gibt es schon viele Bakterien, die in der Matrix leben. Also man muss vielleicht den Schlussstrich an der richtigen Stelle ziehen, damit wir nicht auch Teil der Matrix werden.
Okay, Teil der Matrix. Damen und Herren? Moment, das Mikro gibt es noch?
Nur noch ein kleiner Einwurf. Ich meine, im Bereich der Mikrobiologie geht man ja davon aus, dass erst circa ein winziger Prozentsatz überhaupt entdeckt ist. Man weiß ja bis nur in Ansätzen, was an Mikrolebewesen in Böden oder in Wassern oder in der Tiefsee existiert.
Ja, ich glaube, so ganz so schlimm ist es da glaube ich nicht. Problem ist nur, dass man sie nicht im Labor ziehen kann. Also man hat nur 1% aller Bakterien, die man vermutet, lässt sich im Labor kultivieren und von dem Rest weiß man nur durch DNA-Schnipsel, dass es sie gibt. Ja. Also man kann die nicht im Labor am Leben erhalten und genau untersuchen. Also das ist wahrscheinlich das, was Sie gemeint haben, die Spitze des Eisbergs. Ich denke, dass es auch noch im Bereich der Pflanzen und Insekten auch sehr viel Neues entdeckt werden wird, wahrscheinlich noch mehr als bei den Bakterien, obwohl wir gesehen haben, das sind ja nicht so, eine Art ist ja nicht was statisch abgegrenztes, sondern da gibt es Übergänge zwischen anderen Bakterien. Es ist gar nicht so einfach, da wirklich so Artkategorien zu definieren, was natürlich viel mehr Übergänge möglich macht und auch die Diversität da schwieriger zu erfassen gilt. Ja.
Dann möchte ich noch, wenn es keine Fragen mehr gibt, eine Abschlussfrage selbst stellen. Muss man sich vor dieser Art von neuer Biologie fürchten?
Müssen tut man sich nicht fürchten. Man kann sich fürchten.
Ja.
Ich glaube, was
soll man sich fürchten?
Ich glaube, es ist sinnvoll, einen Respekt zu haben vor diesen neuen Technologien und sich das genau anzuschauen. Also es weder von vornherein zu verdammen, noch es sozusagen alles nur zu bejubeln. Also es, glaube ich, es gilt, einen kritischen Blick darauf zu werfen und zu entscheiden, was man machen möchte, was man nicht machen möchte. Und sich auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen, was passiert, wenn man es macht und was passiert, wenn man es nicht macht.
Okay. Das wäre jetzt ein abschließendes Schlusswort. Markus Schmidt, danke sehr. Tun Sie mal bitte nicht gleich fortlaufen, es kommen noch die Durchsagen wie in der Kirche, wissen Sie. Montag, 10. November 1930, Wiener Kreise, damals und heute Philosophie und Wissenschaft im Kontext. Zu Gast ist Friedrich Stadler, Professor für History und Philosophy of Science an der Universität Wien. Er ist Leiter und Vorstand des Instituts Wiener Kreis in der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Am Dienstag, 11. November, 18.30 Uhr, relativ die Veranstaltungsreihe in der Kunstuni, da geht es um Transnational Nollywood. Zu Gast ist Ono Kome Okome, Literatur- und Filmwissenschaftler. Und diese bitte Veranstaltung im Audimax der Kunstuni findet die statt. Erster Stock, Kollegium Gasse 2. Informationen zum Programm bitte im Web, wie Sie wissen, kepler-salon.at und im 14-tägigen Newsletter. Sie können auch ein Quartalsprogramm per Mail zugeschickt bekommen. Vergessen Sie nicht, Freund des Kepler-Salons zu werden. Bleiben Sie noch da. Nehmen Sie nur Achterl, ein Seiterl oder einen Kaffee. Und nochmal, den Film kann man kaufen. Machen wir auch hinten an der Bar. 8 Euro, glaube ich, kostet er. Und in diesem Sinne, Damen und Herren, danke, dass Sie da waren. Schön, dass Sie da waren. Schönen Abend noch. Danke sehr.